hören den Springer Medizin Podcast.
Über 35.000 Anfragen erreichen die Vergiftungsinformationszentrale am Uniklinikum Freiburg jährlich. Oft sind das akute Notfälle, mal wegen Vergiftungen mit Haushaltsmitteln, Medikamenten, Pilzen oder anderen Nahrungsmitteln, mal wegen Drogen, Chemikalien oder Kohlenmonoxid. Schließlich macht allein die Dosis das Gift. Und mit diesem berühmten Zitat begrüße ich Sie im Springer Medizin Podcast. Mein Name ist Birte Seifert, ich bin stellvertretende Chefredakteurin von springermedizin.de. Schön, dass Sie zuhören. In dieser Folge geht es also um Intoxikationen. Welche Vergiftungen sind die häufigsten? Wie rettet man richtig im Giftnotfall? Was gibt es bei der Diagnostik zu beachten? Das schaue ich mir gemeinsam mit einer Expertin an einer Auswahl typischer Fälle an. Ich spreche dazu mit Frau Dr. Maren Hermanns-Clausen. Sie ist Leiterin der Vergiftungsinformationszentrale in Freiburg, Fachärztin für Innere Medizin und kennt sich also bestens mit dem Thema aus. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Frau Dr. Hermanns-Clausen. Hallo.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier bin und möchte Sie herzlich begrüßen.
Sie sind Leiterin der Vergiftungsinformationszentrale in Freiburg. Das ist eines von 7 Giftinformationszentren, die es in Deutschland gibt, oder 9 mit Österreich und der Schweiz im deutschsprachigen Raum. Wenn ich bei Ihnen in Freiburg unter der 0761 19240 anrufe, wen erreiche ich am anderen Ende? Wer arbeitet dort?
Am Telefon sind wir überwiegend Ärztinnen und Ärzte, zum Teil wie ich, Fachärzte, zum Teil aber auch Assistenzärzte in der Ausbildung. Wir haben ein recht breites Spektrum. Mein Stellvertreter zum Beispiel ist Arzt für Toxikologie und Pharmakologie. Wir haben eine Ärztin für klinische Pharmakologie im Team, 2 Ärztinnen für Allgemeinmedizin und auch Apothekerinnen und Apotheker. Die beiden, die wir da jetzt gerade im Team haben, haben auch den Fachtitel Humantoxikologie der Gesellschaft für klinische Toxikologie.
Und einer von Ihnen ist dann rund um die Uhr erreichbar. Wir reden ja hier über eine Notruf-Hotline.
Wir sind 365, 24 Stunden besetzt, wobei wir in der Nacht eine Nachtdienstkooperation haben und ab 22 Uhr bis 8 Uhr gemeinsam mit 2 anderen Giftinformationszentren ist immer nur 1 von unseren 3 Zentren online.
Das heißt, alle 3 Nummern sind in dieser Zeit erreichbar, aber sie sind zusammengeschaltet und je nachdem nimmt dann jemand in Freiburg oder an einem der anderen Standorte ab.
Genau.
Wichtig ist ja, dass ich jemanden erreiche.
Darum geht es.
Wie viele Anrufe erreichen Sie pro Tag?
Im Schnitt 96 Anfragen pro Tag. Aber das kann natürlich stark schwanken. Es gibt so in der Jahreszeit, wo es ruhiger ist, das sind tatsächlich so die Monate Dezember, Januar, sind es vielleicht auch mal nur 42 in 24 Stunden. Aber zu anderen Zeiten können es auch über 150 in 24 Stunden sein. Das ist nicht immer planbar. Generell kann man sagen, ist in den Sommermonaten das Geschäft lebhafter. Und das hat sicherlich auch damit was zu tun, dass ja unser Hauptgeschäft im Grunde dadurch verursacht wird, dass kleine Kinder spielerisch ihre Umgebung entdecken, alles Mögliche in den Mund stecken. Und im Sommer sind alle sehr aktiv, man ist draußen, es werden viele Pflanzen auch probiert, viele Früchte probiert. Und auch ansonsten ist das Aktivitätsniveau einfach höher und dadurch haben wir dann auch mehr Anfragen.
Und diese Anfragen erhalten Sie von wem? Wer wählt Ihre Nummer? Wer ruft an?
Ja, wer ruft an? Da kann man sagen, wir werden überwiegend von Bürgerinnen und Bürgern angerufen. Das sind so ungefähr knapp 68% aller Anrufe. Und gefolgt von Anrufen von Ärztinnen und Ärzten, das macht so knapp 26% aus. Und andere Heilberufe wie Rettungsdienst, Feuerwehr oder zum Beispiel Altenpflegerinnen, Altenpfleger machen knapp 16% der uns anrufenden Menschen aus.
Welche Informationen brauchen Sie auf jeden Fall von diesen Menschen? Was fragen Sie als erstes ab?
Also wichtig ist einfach, wenn uns jemand anruft, wer anruft, in welcher Funktion. Also handelt es sich um den Betroffenen selber? Sind es Familienmitglieder? Überhaupt sind es Laien? Ist es ein Laie, der anruft oder nicht? Ist es das medizinische Fachpersonal wie der Rettungsdienst vor Ort oder vielleicht auch die Rettungsleitstelle, wo der Kollege, der anruft, nur weiß, ah, da ist gemeldet worden, da ist eine Vergiftung und einen Substanznamen, hat aber meistens eigentlich gar nichts weiß über die Person. Oder sind es Ärzte, Ärztinnen aus der Klinik, Notaufnahme oder Psychiatrie, auch sowas ist wichtig, um das zu differenzieren. Und natürlich kann es sich zum Beispiel ja auch um gewerbliche Unfälle handeln. Also es kann ja sein, dass vom Arbeitsplatz angerufen wird. Und auch das müssen wir natürlich zuordnen können, um auch eine entsprechende Auskunft zu geben. Denn unsere Kernkompetenz ist die individuelle Risikobewertung einer geschilderten Exposition und die daraus abgeleitete Therapieempfehlung. Und je nach Adressat wird die halt unterschiedlich ausfallen. Ne? Wenn ich einen Laien habe, dann muss ich herausfiltern, ist diese exponierte Person möglicherweise gefährdet, entweder durch die Noxe oder weil jemand eine ganz andere Krankheit hat. Könnte ja sein, jemand hat einen Herzinfarkt, hat ein Engelgefühl über der Brust und glaubt, dass er im Zusammenhang mit einer Exposition, zum Beispiel Streichen eines Holzschutzmittels oder so besteht. Und dann ist wichtig, diese Person rauszufischen und dafür zu sorgen, dass sie möglichst schnell ärztliche Hilfe erhalten. Also zum Beispiel, indem man 112 anruft und so weiter und so fort. Andererseits können natürlich Ratsuchende auch schnell beruhigt werden. Wenn sie vorher erst im Krankenhaus anrufen, die Kollegen sich nicht so wirklich gut auskennen damit, weil es gibt über 60.000 Chemikalien, die im Umfeld sind. Es gibt weltweit 6.000 zugelassene Arzneimittel. Es gibt über 800 psychoaktive Substanzen, die regelmäßig konsumiert werden. Dazu gibt es Pflanzen, giftige oder ungiftige Pflanzen, wie auch giftige Tiere. Das ist schon ein spezielles Wissen, was wir hier als eben in der klinischen Toxikologie behüten und haben. Und von daher können wir einfach sehr schnell das einschätzen und eben entsprechend eine Therapieempfehlung geben. Das Gleiche gilt natürlich, wenn Kollegen anrufen. Sozusagen unsere Expertise hilft eben auch zu sagen, welche Medikamente kann ich verabreichen, welche sollte ich vielleicht wegen einer Wechselwirkung mit der Noxe eher nicht verabreichen. Wie lange muss ich mit Symptomen und mit welchen Komplikationen rechnen? Und da helfen wir eben.
Sie hatten gerade angedeutet, wie viele potenzielle Gifte, wie viele verschiedene Noxen es gibt. Welche Vergiftungen sind die häufigsten, mit denen Sie zu tun haben?
Das hängt jetzt einfach davon ab, welche Altersgruppen wir betrachten. Es ist so, dass 60% der Expositionen, die uns berichtet werden, Kinder betreffen. Und davon zu 2/3 die Kinder zwischen einem halben Jahr und 4 Jahren. Und bei Kindern handelt es sich fast ausschließlich, nämlich 99%, um unbeabsichtigte Vergiftungen. Also es sind einfach Unfälle. Und dabei werden am häufigsten tensidhaltige Produkte probiert. Das können sein Kosmetika, das können sein Reinigungsmittel, aber das können auch genauso gut zum Beispiel das Seifenblasenmittel sein. Gefolgt von Tabakprodukten, Alkohol und dann eben Ibuprofen und Xylometazolin. Das sind einfach Arzneimittel, letzteres, die auch in der Erkältungssaison selber den Kindern gegeben werden und dann werden sie unter Umständen von den Eltern fehldosiert oder die Kinder haben Zugriff drauf. Also das sind einfach sehr häufige Anfragen. Man kann auch wiederum sagen, dass natürlich hier das Vergiftungsrisiko, das individuelle Risiko nicht so hoch ist und das Gros dieser Kinder weit über 92% kann auch daheim bleiben, weil allenfalls leichte Symptome zu erwarten sind.
Und bei Erwachsenen?
Bei Erwachsenen sieht das etwas anders aus. Die machen ungefähr 32% unserer Vergiftungsfälle aus. Und hier sind die häufigsten Noxen bei den Erwachsenen. Ibuprofen, Quetiapin, Tenside auch wiederum, also auch wieder tensidhaltige Produkte. Alkohol meistens als Nebennoxe bei Suiziden ist die häufigste Noxe überhaupt. Meistens wird Alkohol dazu getrunken oder auch wenn jemand Drogen nimmt. Und Paracetamol. Und bei den Älteren nun wiederum ist eine sehr viel kleinere Gruppe, knapp 5% noch, die also über 70 Jahre alt sind, sind es vor allen Dingen auch wieder tensidhaltige Produkte. Zopiclon, Zolpidem, also beide Z-Substanz, diese zwei Z-Substanzen, Quetiapin und Lorazepam sind die Top 5.
Also hier wären wir bei Beruhigungsmitteln, Schlafmitteln, Neuroleptika, bei Medikamenten, die generell zum Beispiel fehldosiert werden könnten. Mhm. Jetzt ist es so, dass auch ältere Menschen, genauso wie die Kinder, als Hochrisikogruppe gelten, was Vergiftungen betrifft. Hat das auch mit den Medikamenten zu tun? Stichwort Polypharmazie, wenn mehrere Arzneien gleichzeitig eingenommen werden müssen?
Na, der Punkt ist bei den Älteren eher, dass grundsätzlich physiologisch die Nierenfunktion sich reduziert mit zunehmendem Alter, was das erhöht, führt natürlich zu einer erhöhten Toxizität von nephrotoxischen Substanzen einerseits, oder aber auch zu erhöhten Spiegeln von Substanzen, die primär renal eliminiert werden. Dann ist es so, dass im Alter die Schutzreflexe physiologischerweise herabgesetzt werden, wodurch das Risiko einer Aspiration nach dem Trinken von zum Beispiel tensithaltigen Reinigern ansteigt. Und von daher sind schwere Aspirationen und sich daraus entwickelnde Pneumonien sind im Kindesalter absolut eine Rarität, weil kleine Kinder haben sehr gute Schutzreflexe und probieren nur wenig. Wenn aber ältere Menschen Trinkflaschen, also sozusagen etwas Trinkbares mit einem Reinigungsmittel verwechseln, dann trinken sie größere Mengen und dann kann es eben auch zu schweren Aspirationen und schweren Aspirationspneumonien und dann auch sogar zu Todesfällen kommen. Dann darf man auch nicht vergessen, dass sowohl Geschmackssinn als auch Geruchssinn als auch das Sehvermögen mit dem Alter nachlässt. Das heißt, die Verwechslungsgefahr steigt. Also zum Beispiel, dann werden Medikamente verwechselt mit Zahnreinigungstabletten und verschluckt. Essbare Pflanzen können mit Giftpflanzen eher von älteren Menschen verwechselt werden, zumal sie es vielleicht auch nicht so schmecken, wenn die dann doch vielleicht anders schmecken als erwartet und so weiter. Und dann darf man nicht vergessen, dass Haut und Schleimhäute des alten Menschen eher hypotroph bis atroph sind. Das heißt, eine Vulnerabilität ist einfach höher. Und dann gibt es natürlich die schon von Ihnen angesprochenen Vorerkrankungen, Komorbiditäten und Komedikationen, die zu einem erhöhten Wechselwirkungsrisiko und natürlich auch manchmal die Toxizität von eingenommenen Dingen in Überdosis dann stark erhöhen können.
Können Sie mit Blick auf die Fülle möglicher Vergiftungen, die Sie hier geschildert haben, generelle Tipps zur ersten Hilfe geben? Was empfehlen Sie da oder gibt es Dinge, die man auf gar keinen Fall tun sollte?
Na, grundsätzlich gilt erstmal Ruhe bewahren. Keine übereilten Maßnahmen durchführen und das gilt für Eltern kleiner Kinder wie auch für Erwachsene. Kein Erbrechen auslösen, weder durch Salzwasser trinken noch Finger in den Hals stecken. Klar ist, wenn eine potenziell oder sicher vergiftete Person bewusstlos ist oder eine Atemnot besteht, dann nicht die Zeit mit dem Anruf bei uns verschwenden, sondern direkt Rettungsdienst, Notarzt informieren, die 112 wählen. Wenn es aber den Betroffenen soweit gut geht, und es wurde zum Beispiel möglicherweise ein reizendes bis ätzendes Produkt verschluckt, ist es immer richtig, 2-3 Schluck Wasser zu trinken anzubieten, einfach um den Kehlkopf und die Speiseröhre frei zu spülen. Das ist aber natürlich dann nicht sinnvoll, wenn die Kinder oder Erwachsenen schon würgen oder gar erbrechen. Dann sollte man das natürlich nicht machen. Wenn ein Augen- oder Hautkontakt bestand, dann ist es natürlich wichtig, die Augen zu spülen, die Haut abzuduschen, benetzte Kleidung zu entfernen und nach Einatmung giftiger Gase ist die Frischluftzufuhr wichtig, aber hier ist der Eigenschutz zu beachten. Also man sollte nicht irgendwo einsteigen, wenn jemand in die Güllegrube gefallen ist und wenn dann der Nächste einsteigt und jemand versucht dort zu bergen und dann dort auch liegt, ist nicht wirklich was gewonnen.
Also hier gilt für Laien auf den Rettungsdienst warten, auf das Fachpersonal, selber aktiv werden, möchten Laien aber vielleicht bei einem anderen Punkt, nämlich der Aktivkohle. Welche Rolle spielt die heute noch?
Die Gabe von einer Aktivkohlesuspension spielt durchaus im Rahmen der primären Giftentfernung noch eine wichtige Rolle, ist aber natürlich nicht immer indiziert. Eine Voraussetzung ist, dass es sich um eine Noxa handelt, die gut an Aktivkohle bindet. Die Gabe sollte möglichst frühzeitig erfolgen, optimal innerhalb von einer Stunde nach Einnahme der toxischen Dosis. Und deswegen sollte sowas auch nach Möglichkeit abgesprochen werden, weil, wie gesagt, nicht alle Noxen binden an Aktivkohle. Es ist unsinnvoll, wenn jemand ein schäumendes Produkt, also ein tensidhaltiges Produkt getrunken hat oder gar ein ätzendes Produkt, da hat Aktivkohle überhaupt nichts zu suchen. Dann ist es sogar eher kontraindiziert, weil wenn diese Menschen erbrechen und die Aktivkohle dann möglicherweise zusammen mit den Tensiden aspiriert wird, ist der Schaden in der Lunge größer als ohne Aktivkohle. Deswegen nach Rücksprache nur verwenden. Wir können auch den Laien Tipps geben, wenn sie denn zum Beispiel Kohlekompretten zu Hause vorhalten, wie sie und welche Menge sie geben können und in welchem Setting, wenn das im Einzelfall mal sinnvoll sein sollte. Und natürlich gibt es entsprechende Empfehlungen auch für Rettungsdienst und Kliniken. Das ist überhaupt gar keine Frage. Eine Magenspülung, um vielleicht nochmal darauf zu kommen, wird heute nur noch selten durchgeführt, weil das Risiko einer Magenspülung nicht ganz unerheblich ist, sodass die Indikation schon sehr überlegt sein wird. Es gibt aber durchaus Situationen, in denen das vielleicht sogar unter endoskopischer Sicht auch sinnvoll ist, um bestimmte, zum Beispiel miteinander verpackte Tablettenmengen, sogenannte Bezoare, zu entfernen, damit daraus nicht noch mehr Wirkstoff über viele Stunden nachresorbiert wird und das Vergiftungsbild negativ beeinflusst.
Mhm. Immer nur bei entsprechender Indikation und die Aktivkohle nach Rücksprache zur primären Giftentfernung. Bei einigen Noxen gibt es außerdem spezielle Gegengifte. Es gibt dazu auch Listen, die findet man im Internet, zum Beispiel bei den Giftinformationszentren. Jetzt gibt es viele Fälle, in denen überhaupt nicht bekannt ist, um welches Gift es sich handelt. Wie geht man dann vor?
Dann muss man sich anhand der Anamnese und den Symptomen richten.
Haben Sie ein Beispiel?
Eine 17-Jährige, die im Badezimmer geduscht hat. Dann bei verdächtigen Geräuschen hat die Familie die Tür aufgebrochen. Das Mädel war somnolent, nicht ganz orientiert. In der Notaufnahme zunehmend desorientiert und zunehmend agitiert. Und hier kann man ja nach Toxikodromen auch gucken. Also das ist so klassische Symptomkonstellationen, die für bestimmte Noxen sprechen. Hier wäre zu diskutieren, es gab den Kontakt mit Drogen. Handelt es sich um ein sympathomimetisches Syndrom, wie zum Beispiel nach Einnahme von Kokain, dann würde man erwarten, die Patienten sind agitiert, sehr unruhig getrieben, sind hyperton, haben eine Tachykardie, weite Pupillen und eine feuchte Haut. Oder könnte zum Beispiel hier ein Suizidversuch vorliegen mit einem Antidepressivum vom Trizyklertyp, dann sind die Patienten ebenfalls somnolent im Wechsel agitiert, aber möglicherweise haben auch weite Pupillen, sind sehr tachykard, haben eher nicht unbedingt einen hohen Druck, das kann aber auch mal eine Zeile sein, aber dann ist die Haut halt trocken. Besonders wichtig ist hier auch beim Griff in die Achselhöhlen, da ist jemand mit dem anticholinergen Syndrom knochentrocken. Aber natürlich kann einem auch die Anamnese helfen. Und die Anamnese hier war so typisch, dass ich, als ich im Hintergrund über diesen Fall wegen dieses Falles kontaktiert wurde, gleich spontan auf eine ganz andere Noxe getippt habe, nämlich auf Kohlenmonoxid. Weil, und es war tatsächlich so, dass in diesem Bad eine Gastherme war, die nicht richtig zog, also CO ausgaste. Und es ist eben typisch, dass die jüngeren adoleszenten Haushaltsmitglieder die sind, die sich besonders lange in einem Badezimmer aufhalten und deswegen besonders gefährdet sind, dann eine größere Menge von Kohlenmonoxid einzuatmen. Dieses Mädchen hatte tatsächlich ein COHB von 60%, noch anderthalb Stunden nach Auffinden. Sie ist dann entsprechend mit 100% Sauerstoff beatmet worden und behandelt worden und hat das alles sehr gut überstanden. Aber wenn man das verkannt hätte, hätte es für sie doch schwerwiegende Folgen haben können, weil eben Kohlenmonoxid im Hirn eine Apoptose induziert und von daher es wirklich zu Folgeerkrankungen kommen kann und zu Schädigungen, die dann bestehen bleiben. Und das Bild kann hinterher sehr gemischt sein von Konzentrationsstörungen über Parkinson. Also wirklich ein sehr gemischtes Bild sein.
Hm. Also in solchen Fällen oder generell bei Vergiftungen ist die Anamnese ganz entscheidend. Auch die Laborwerte, zum Beispiel das Kohlenmonoxid und dann natürlich auch immer die Symptomatik.
Genau, deswegen fragen wir auch oft sehr nach, wie sind denn die Pupillen, wie ist die Blutdruck, wie ist die Herzfrequenz. Man muss sich ja ein Bild vom Patienten machen, um auch bewichten zu können, ob die geschilderte Exposition überhaupt zu diesen Symptomen geführt haben kann oder ob nicht vielleicht was ganz anderes vorliegt.
Und wenn das Bild mit dem Verdacht nicht übereinstimmt, wenn da noch weiter differenziert werden muss, wenn zum Beispiel spezielle Laboranalysen notwendig sind, die ja nicht überall gemacht werden können, können Sie da unterstützen?
Wir haben hier die Rechtsmedizin. Die machen sehr viele toxikologische Analytik. Wir arbeiten auch mit denen sehr eng zusammen. Und wir sind auch in Kooperation mit denen und führen gemeinsame Forschungsprojekte durch.
Und außerhalb dieser Forschungsprojekte oder der Rechtsmedizin, wie können Sie da noch weiter unterstützen?
Na, wir könnten unterstützen eben bei der Frage nach welcher Differentialdiagnose. Da gibt es ja verschiedene Dinge. Wir wissen, welche Labore oder wir wissen zum Teil, welche Labore welche speziellen Analytik durchführen können und können hier dann entsprechend Kontaktdaten weitergeben. Und jetzt sind wir ja gerade in der Pilzsaison. Da arbeiten wir Giftinformationszentren auch mit vielen Menschen, die als sogenannte Pilzsachverständige ehrenamtlich arbeiten zusammen. Und die eben sich bereit erklärt haben, rund um die Uhr angerufen zu werden, um dann Pilzreste, gesammelte Pilze möglicherweise und eben auch Nahrungsmittelreste zu untersuchen, um eine Idee zu haben, kann sich ein gefährlich toxischer Pilz darunter befinden oder nicht.
Sehr wichtig zu wissen, dass es diese tolle Möglichkeit, diese Kontakte gibt, die Sie vermitteln können. Eben hatten wir ein Beispiel besprochen, bei dem man von einer Vergiftung ausgehen konnte, wenn auch nicht klar war, um welche genau es sich handelt. Was, wenn noch nicht einmal das der Fall ist, wenn noch nicht einmal der Verdacht auf eine Intoxikation im Raum steht?
Auch da könnte ich ein Beispiel nennen, ein 15-jähriges Mädchen, das mit einem generalisierten Krampfanfall im postiktalen Dämmerzustand im Krankenhaus aufgenommen worden ist, hatte noch so Faszikulationen an der Zunge und man hat gedacht, das ist die erste Manifestation einer Epilepsie bei einer positiven Familienanamnese. Also in der Familie gab es jemanden mit einer Epilepsie. Und dann hat sie wenige Stunden später jedoch einen erneuten generalisierten Krampfanfall erlitten, diesmal mit Zyanose und einem kardialen Arrest. Sie ist glücklicherweise dann gut rasch reanimiert werden können, bekam wieder einen suffizienten Kreislauf, war aber dann doch sehr somnolent und dann war sie intubiert, hat versucht, sich den Tubus zu ziehen einige Stunden später und hat dann einen so protrahiert verlaufenden erneuten Krampfanfall gehabt. Dann hat man im CT geguckt, hat sie da jetzt eine Blutung oder eine Ischämie, das konnte beides ausgeschlossen werden. Und erst zu diesem Zeitpunkt kam jetzt die Mutter und sagte, da würden doch 20 Tabletten Tramadol-Retard fehlen. Und dann hat man ein Drogenscreening im Urin gemacht und der war aber negativ auf Opioide, woraufhin geschlossen wurde, das kann nicht das Tramadol sein. Wir sind erst später konsultiert worden und das ist natürlich eine etwas schwierige Situation. Man muss aber die Grenzen von Drogenscreening-Tests kennen. Das sind ja sogenannte Immunoassays, die bestimmte Gruppeneffekte abgreifen und in einem Drogenimmunoassay auf Opiate, Opioide wird man nie Tramadol finden. Das wird da überhaupt nicht anschlagen. Wir haben hier dann noch eine Analytik gemacht und konnten dann eine hohe Konzentration von Tramadol nachweisen, sodass die Diagnose klar war. Das war nichts ein Krampfleiden, sondern tatsächlich die Intoxikation. Aber hier zeigt sich, dass eben die Rücksprache mit einem Giftinformationszentrum durchaus mal sinnvoll sein kann, um eben hier nicht von, ich sag mal, falsch negativen Befunden den Rückschluss zu schließen, ist jetzt doch was Organisches. Also wir können auch in diesen Differentialdiagnosen einfach helfen.
Also im Zweifel lieber einmal zu viel anrufen.
Ja.
Okay. Noch einmal zu Ihrer Rufnummer. Wo finde ich die, wenn ich die nicht eben direkt notiert und gespeichert habe und die Nummer der anderen Giftinformationszentren natürlich auch?
Sie finden natürlich unsere Rufnummern im Internet, also Stichwort Giftinformationszentrum. Alle Rufnummern sind auch über die Gesellschaft für klinische Toxikologie verlinkt. Unsere eigene Homepage www.giftberatung.de. Da finden Sie auch die Rufnummern der anderen Giftinformationszentren. Wir haben fast alle die 12240, aber mit der jeweiligen lokalen Vorwahl.
Jetzt hatten Sie eben schon erwähnt, dass diese Giftnotruf-Hotlines gerade in Randzeiten, etwa in der Nacht, dünner besetzt sind. Das heißt, vielleicht landet man auch erstmal in einer Warteschleife?
Ja, deswegen ist der Rat, wenn es jemand schlecht geht für die Laien, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dann eher primär mal die 112 anrufen. Wenn das nicht der Fall ist, ist immer der Tipp, ein bisschen Geduld haben. Ich weiß, man hängt da lange in einer Warteschleife. Aber wenn jemand alleine ist und ich mache auch noch Nachtdienste, mehr als arbeiten können wir nicht. Manchmal, es hilft nicht, immer es nur kurz klingeln zu lassen, aufzulegen und dann wieder anzurufen, weil dann rutscht man nicht in der Warteschleife nach vorne, aber natürlich macht es durchaus Sinn, vielleicht mal 2 Stunden zu warten und später wieder anzurufen. Aber man sollte zum Beispiel nachts auch wirklich nur dann anrufen, wenn ein echter Notfall vorliegt und nicht, weil man jetzt nachts nicht schlafen kann und denkt, es könnte doch vielleicht auch ein Problem vor einigen Tagen mal heute Nacht besprochen werden. Da würden wir doch darum bitten, dann lieber tagsüber zu regulären Zeiten anzurufen. Da sind wir auch mehr Leute.
Und was motiviert Sie zu dieser Arbeit? Woher kommt Ihre Begeisterung für die Toxikologie?
Ich bin eher zufällig in ein Giftinformationszentrum geraten. Das war, als ich Mutter eines Kleinkindes war und einen Teilzeitjob gesucht habe. Und dort wurde damals gerade das Giftinformationszentrum Nord, war relativ neu installiert. Und war eine Stelle ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und während der Tätigkeit dort habe ich dann Feuer gefangen, wenn man so will, und konnte mich für das Thema begeistern und habe dann einige Jahre später eben die Leitung hier in der Vergiftungsinformationszentrale in Freiburg übernommen und bin ja hier auch Oberärztin in der Kinderklinik.
Also zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen, sozusagen. Frau Dr. Hermanns-Clausen, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Haben Sie noch eine abschließende Botschaft, die Sie mitgeben möchten?
Vielleicht eine. Also die Arbeit in einem Giftinformationszentrum ist ja etwas, was man nicht wirklich plant, primär als Karriereschritt. Aber es bietet ein sehr vielfältiges Arbeitsumfeld mit immer wieder neuen Herausforderungen. Auch nach mehr als 20 Jahren gibt es immer mal neue Noxen. Und es ist so, dass wir sehr viel positives Feedback auch von den Bürgern und auch von, natürlich vom Fachpersonal bekommen, die beraten werden, weil die sich einfach sehr freuen, wenn sie eine kompetente, zugewandte, schnelle Hilfestellung erhalten. Ist immer spannend, es ist sehr vielseitig, es gibt einen Riesenbereich von Giften und ja, der Austausch mit anderen Zentren ist auch etwas, was sehr positiv ist.
Ja, wer jetzt Feuer gefangen hat, die Adressen zu den Giftnotrufzentralen finden Sie in den Shownotes. Auf diesen Websites gibt es auch noch viele weitere Informationen zur Prävention von Vergiftungen, zur Diagnostik und zur Therapie. Auch auf springermedizin.de haben wir für Fachkreise natürlich eine Menge zu dieser Thematik parat. Auch diese Links finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich, dass Sie zugehört haben. Bis zum hoffentlich nächsten Mal. Tschüss.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.